Die Geschichte, die ich erzählen möchte, steht im Markus-Evangelium. Im 6. Kapitel, in den Versen 32 bis 56. Es lohnt sich nicht, also Sie können es gerne nachlesen, aber ich erzähle es frei. Aber es ist immer ganz gut, wenn man nachlesen kann, ob dann derjenige, der dann gepredigt hat, auch wirklich welche Übersetzung und ob er was weggelassen oder was er zugefügt hat. Bei mir ist die Predigtwiedergabe immer auch schon ein bisschen der Auslegung. Die Ausgangssituation ist ganz klar. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und eigentlich wollen die Ruhe haben. Aber dieser Mann hat schon einen nahezu legendären Ruf. Der hat was zu sagen und er ist glaubwürdig. Und deshalb laufen ihm die Leute nach. Ja, sie kommen irgendwo hin, wo man gehört hat, da könnte er auch erscheinen. Man will ihn hören. Und deswegen weicht Jesus immer wieder gerne in entlegene Gegenden aus. Und die Leute folgen ihm. So die erste Parallele zu Woodstock. Diese Farm, das war auch sehr entlegen, äußerste Provinz. Da gab's nichts Großes drumherum. Aber Jesus lässt sich darauf ein. Denn die Leute tun ihm leid. In der Heiligen Schrift steht, die Menschen dauerten ihn. Er bedauerte diese Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten mehr hatten. Und dann fängt Jesus an zu predigen. Und bei dem ist das doch wie bei mir, wenn ich einmal angefangen habe, dann kann es ein bisschen länger dauern. Also wenn jemand von Ihnen die Rouladen irgendwo auf dem Tisch, auf dem Herd haben sollte, ne? Leider verloren. Jesus fängt an zu predigen und predigt und erzählt und erklärt und dann passiert das, was immer passiert. Ich meine, ich bin ja von den 52 Sonntagen plus 5 Feiertagen, die wir im Jahr haben, stehe ich in der Regel 40 Mal auf der Kanzel, meistens eigentlich eher vor der Kanzel, hier gibt es ja eigentlich auch gar keine Kanzel, aber jedenfalls stehe ich über 40 Mal vorne und wenn man das lang genug macht, dann gewöhnt man sich an, auch die Leute zu beobachten während des Gottesdienstes, während der Predigt. Ob die denn aufmerksam sind, wer in der Nase bohrt und all diese ganzen Geschichten. Und was einem dann auffällt, wenn man das lang genug macht, ist, es gibt Leute, die sind wirklich über eine halbe Stunde oder 40 Minuten wirklich voll bei der Sache. Aber es gibt immer auch einen Anteil von Leuten, so nach 10, maximal 15 Minuten, dann fangen die an, unruhig zu werden. Dann verlagert man unauffällig das Gewicht von links nach rechts. Das kann auch am Rücken liegen. Aber vielleicht denkt der eine oder andere, okay, kenne ich alles schon, wann hört er denn eigentlich auf? Und dann guckt man mal, was hat denn der Nachbar für Schuhe an, all diese ganzen Geschichten. Oder man überlegt schon, was man heute Nachmittag machen will, alles das. Und manche werden dann auch nervös, weil man hat ja was geplant. Oder gleich ist Kirchencafé und da ist jetzt vielleicht schon der Kaffee in der Maschine. Und wenn das zu lange wird, dann wird er zu stark und dann kann man den nicht mehr. Und dann kommen diese Bedenken und sagen sich, der muss doch merken, dass er überzieht. Der muss doch merken, dass er jetzt schon 3 Stunden am Predigen ist. Und es wird allmählich dunkel. Was machen wir denn jetzt, was da alles passieren kann? Wenn das rauskommt, dass er da 4 Stunden im Gehalan predigt. Und dann passiert auch das, was auch immer passiert. Dann beginnen Menschen Vorwürfe zu machen. Auch Gott Vorwürfe zu machen. Man macht, wenn es nicht so läuft, wie man es will, man macht ja allen möglichen Leuten Vorwürfe. Auch Gott. Aber in frommen Kreisen, das habe ich jedenfalls im Siegerland gelernt, in frommen Kreisen verpackt man die Vorwürfe geschickt. Und die Jünger gehen auf Jesus zu, ziehen ihn so ein bisschen zur Seite, Regieanweisung. Mensch, Chef, es ist schon spät. Und die Leute haben noch nichts zu essen. Unausgesprochen, wir haben ja auch so gut wie gar nichts. Und das teilen wir auch nicht gerne. Mensch, Jesus, schick die doch weg. Eigentlich wollten wir doch auch nur mit dir alleine sehen und exklusiv für uns hören, was du uns, deinen Jüngern, zu sagen hast. Mensch, Jesus, jag die Leute doch mal weg. Die stören doch jetzt allmählich. Mein Papa hat immer gesagt, ein guter Gast weiß, wann er zu gehen hat. Ich gehe immer, wenn es mir gemütlich ist. Und die Jünger hätten das auch gerne so gemacht. Die hätten jetzt einfach gerne die Atmosphäre so verändert, dass die Leute von selber gehen, weil sie merken, sie sind nicht erwünscht. Hoppla, gibt es da Parallelen zur Politik? Die Situation so unbequem zu machen, dass man sich unerwünscht fühlt und gleichzeitig dem Chef sagen, Mensch, Chef, jag die weg! Schick die doch in die Gehöfte nach nebenan. In die Dörfer nebenan steht auch so ein Markus-Evangelium. Schick sie in die umliegenden Höfe und Dörfer, damit sie sich was zu essen kaufen. Und Jesus, der hört natürlich raus, was die Jungs von ihm wollen. Die haben natürlich Angst, dass die jetzt auf der Arbeit und auf den Verpflegungs- und Unterkunftsproblemen sitzen bleiben. Sollen wir etwa für die jetzt noch unser weniges, was wir an Essen haben, geben? Sollen wir das Geld, was wir haben, etwa verwenden, um diesen Wildfremden, die wir gar nicht eingeladen haben, Essen zu kaufen? Gott, das kann doch nicht dein Sinn sein, dass wir für diese Leute jetzt auch noch unsere, okay, alles klar, danke schön, auch noch unser Geld ausgeben. Das kann doch irgendjemand anderes machen. Da wird sich schon, übrigens, kennen Sie die Geschichte der drei Gemeindemitarbeiter? Jemand, irgendwer und jemand? Nein, Entschuldigung, jeder, irgendwer, jeder, jemand und niemand, Entschuldigung, ich bin mit dem Namen durcheinander gekommen. Die drei Gemeindemitarbeiter, die eine Aufgabe erledigen sollte. Und jeder dachte, irgendjemand wird es schon machen. Und zum Schluss tat es niemand. Ich glaube, Jesus hat diese Geschichte gekannt. Und er hat ganz eigene Pläne. Das ist übrigens ein Markenzeichen von Gott. Gott hält sich nicht an unsere Spielregeln. Gott hat Pläne mit uns. Und die müssen nicht zwangsläufig mit unseren übereinstimmen. Wir möchten für euch eine Folknummer aus Irland spielen. So mal ein bisschen zum Entspannen. Und dann erzähle ich euch, wie das weitergeht. Sofern ihr es nicht längst schon wisst, mit Jesus und der Speisung der 5000. Schick diese Störenfriede doch weg! Da waren die Jünger eh gut drin. Wenn ihr mal euch das Neue Testament durchlest, die wollten immer gern, dass Jesus irgendwas verbietet, Leute wegschickt, die Kinder nicht segnet, all diese ganzen Geschichten. Das konnten die gut. Und darin sind sie uns ja eigentlich auch ziemlich ähnlich. Und jetzt soll Jesus diese Leute wegschicken. Und das erinnert mich so ein bisschen so an diese Parolen, die ich momentan wieder verstärkt höre. Das Boot ist voll, Asylmissbrauch stoppen, wer betrügt, der fliegt, all diese ganzen dumpfen, braunen Sprüche. Aber wir wollen, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber bitte kein Wohnheim bei uns in der Nähe. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, gebt ihr ihnen zu essen? Ja, das hatten wir uns ja nicht so vorgestellt. Wir kennen die doch gar nicht. Gebt ihr ihnen zu essen? Und wie sollen wir das machen? Und dann tut Jesus etwas ganz Spannendes. Er macht so einen Grundkurs in Mitarbeit. Er macht nämlich erstmal mit seinen Jüngern eine Ressourcenanalyse. Was haben wir denn da zu essen? Gut. 5 Brot und 2 Fische. Das kann nicht funktionieren. Das ist ungefähr so, als wenn Sie mit Ihrem Privatguthaben Griechenland retten wollten. Also. Und diese 5 Brote und 2 Fische, die müssen ja auch noch bezahlt werden, weil da ist ja ein Junge, der will die ja verkaufen. Dann muss ich ja an mein Eingemachtes. Ich möchte doch gerne selber entscheiden, wofür ich meine sauer verdienten Groschen denn eigentlich ausgebe. Gebt ihr ihnen zu essen? Und die Jünger, die sprechen da sofort und sagen, Moment mal, Chef, das kann überhaupt nicht funktionieren. Guck mal, hier sind 5000 Leute. Wenn man der Bibelforschung glaubt, dann waren das 5000 Männer. Weil Frauen und Kinder wurden damals üblicherweise bei öffentlichen Veranstaltungen nicht mitgezählt. Übrigens, im strengen Judentum ist das auch heute noch so. Wir haben gestern Abend noch einen spannenden Artikel gesehen. In ultraorthodoxen jüdischen Zeitungen werden Frauen bei offiziellen Fotos auch für die Weltpresse wegretuschiert. Kam gestern Abend spät noch ein Bericht in Galileo Big Pictures. Da sehen Sie irgendwelche Fotos in der Weltpresse von irgendwelchen Meetings. Da hat man dann zum Beispiel Hillary Clinton raus retuschiert bei der Tötung von Osama Bin Laden. Das ist richtig spannend. Also es waren noch viel, viel mehr. Und wie soll man denn dann mit diesen 5 Broten und 2 Fischen hinkommen? Das kann nicht funktionieren. Das ist genauso unsinnig, als wenn Sie versuchen wollten, jemandem zu erzählen, Sie könnten Griechenlands Verschuldung gegen Null fahren. Das kann nicht funktionieren. Nach menschlichen Maßstäben nicht. Da braucht es dann doch schon etwas mehr, damit das Wunder der Brotvermehrung passieren kann. Es braucht Segen. Und Jesus tut das, was man tun sollte. Er setzt die Leute in Gruppen zusammen und er zelebriert ein jüdisches Festmahl. Mitten in der Wüste, mitten in der Walachei, wie man bei uns im Siegerland sagt, wo die Walachei garantiert nicht im Siegerland liegt. Und er dankt für die Gaben, die da sind. Und dann erst lässt er das Essen austeilen. Und als dann das Essen zu Ende ist, als alle satt sind, da befiehlt er, sammelt mal die Reste ein, damit andere, die auch noch Hunger haben, auch noch was abbekommen. Und jetzt gehen den Jüngern die Augen über. Hoppla, das war so wenig und jetzt bleibt so viel übrig. Das ist doch wunderbar. Ja, das ist ein Wunder. Und dieses Wunder kann Leben verändern. Und davon erzähle ich nach dem nächsten Stück, im letzten Teil der Predigt. Ja, man muss ja nicht sparen. Es ist wie bei Privatfernsehen, ne? Immer zur passenden Gelegenheit kommt ein Werbeblock. Das ist. Das bietet Ihnen aber allerdings auch die Möglichkeit, über das, was ich gesagt habe, nachzudenken. Denn wir können, wenn Sie möchten, gerne nach dem Gottesdienst noch bei was Leckerem zu essen und zu trinken ins Gespräch kommen. Jetzt erst ein bisschen Klezmer-Musik. Meine persönliche Bekehrungsgeschichte hängt stark mit der Speisung der 5000 zusammen. Es lässt sich relativ gut festmachen. Es ist immer schon immer so ein Termin. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann gar nicht genau sagen, wann bei mir der Knackpunkt war. Das ist okay. Aber für mich war es schön, ich starte zwar nicht mehr im Kopf, aber ich weiß auch genau, wann es war und wo es war. Es war in einer Kirche in Hannover, ich weiß auch gar nicht, wie die hieß. Es war Kirchentag. Ich war damals so ein klassischer, naja, wir sagen so Mitläufer. Ich bin auch nur zum Kirchentag gefahren, weil es gab Schulfrei dafür und in Siegen gab es noch keinen McDonald's. In Hannover schon. Und ich habe gehört, da spielen viele coole Bands. Und am Donnerstagabend, das war der zweite Abend, sind wir auf einer Rockmesse gewesen. Also ein Gottesdienst, heute würde man sagen Praise and Worship Konzert. Und das war halt voll, sehr voll. Es waren keine 6.000, 5.000, aber es waren sehr viele. Deutlich mehr als das, womit die Veranstalter gerechnet hatten. Und da es einen Abendmahl geben sollte, ging der Vater her und sagte, Leute, wir haben zu wenig Brot, wir haben zu wenig Wein, wir haben schlecht kalkuliert, aber wir machen das wie damals Jesus. Jeder isst und trinkt und dann gucken wir mal, ob wir klarkommen. Ich saß oben auf der Empore. Ich war optisch gut geschützt. Und als dann Brot und Wein zu mir kamen, habe ich kräftig zugegriffen. Sehr kräftig. Weil ich bin ein kräftiger Junge, ich muss auch kräftig essen. Und Alkohol war ja eigentlich nicht erlaubt, also lohnt sich da auch mal ein ordentlicher Schluck Rotwein. Das habe ich dann auch gemacht. Und als die Sache zu Ende war, blieb Essen übrig. Gut, es war nicht so viel wie in der biblischen Geschichte. Aber Konfirmandenunterricht sei Dank, ich kannte die Geschichte. Ich habe gedacht, oh, das scheint ja wirklich zu funktionieren. Es wäre die Möglichkeit, es auszuprobieren. Seit der Zeit bin ich als Christ im Bodenpersonal Gottes aktiv. Und ich habe eine Menge gelernt. Über mich selber auch. Denn obwohl ich das alles weiß, obwohl ich Theologie studiert habe, obwohl ich mit Gott lebe, falle ich immer wieder zurück in diese Strukturen von Neid und Missgunst, von der Angst, übervorteilt zu werden. Aber ich kann das gut tarnen. Rhetorisches Geschick und Bibelfestigkeit, immer eine passende geistliche Begründung dabei. Damit kommst du durch. Man kommt damit durch, weil, und ich bin mir sicher, das ist ja auch so, es ganz viele andere Menschen gibt, die auch diese Gefühle von Neid, Missgunst und der Angst, übervorteilt zu werden, kennen und die diese weil ungeistlichen Gefühle gut tarnen können. Aber auch wenn wir damit durchkommen, sind wir uns der Konsequenzen bewusst. Ich rede jetzt nicht von der Thematik ewiges Leben. Ganz andere Geschichte. Ich rede von dem, was unser Verhalten jetzt und hier, und Gottes neue Welt beginnt hier, was unser Verhalten hier und jetzt anrichtet. Dämmert uns eigentlich, dass das im Kapitalismus propagierte Survival of the Fittest immer auch den Tod vieler Schwächerer verursacht? Sind wir bereit, das weiterhin zu ignorieren oder mit einem Achselzucken nicht zur Kenntnis zu nehmen. Das Drama im Mittelmeer, die ungelösten Fragen nach Asyl, das unendliche Leiden vieler Menschen, die nicht arbeiten können, obwohl sie arbeiten wollen. In Spanien, in Griechenland, in Italien. Können wir da einfach drüber hinwegschauen? Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Und damit meint er uns. Jesus meint alle, die da versammelt sind. Jesus schert sich, ich sage das mal ganz profan, einen Dreck um die Vorgeschichte der Einzelnen, um Motivation, Gemeindezugehörigkeit, theologische Ansichten. Jesus sieht die Not der Menschen und er gibt uns eine Anweisung. Stillt ihre Not. Und das hat noch eine ganz andere Perspektive. Er gibt uns einen Auftrag. Stillt ihre Not, gebt ihnen zu essen. Aber gleichzeitig, und das ist das Tolle daran, gleichzeitig eröffnet er uns die Möglichkeit, in Gottes Welt und in dieser Welt eine positive Rolle in der Geschichte einzunehmen. Wir können als Jünger Jesu dazu beitragen, diese Welt zum Positiven zu verändern. Und wenn es stimmt, was Psychologen immer wieder behaupten, nämlich, dass nichts einen Menschen so glücklich macht und so zufrieden macht, wie das Gefühl, gebraucht zu werden, wie das Gefühl, eine Aufgabe zu haben, dann kann ich nur eins sagen, wenn das wirklich so ist, und davon bin ich überzeugt, ist im Dienste Gottes zu stehen. Der Weg zum Glück auf dieser Welt und darüber hinaus. Deshalb, gebt ihnen zu essen. Stillt ihre Not und werdet Teil dieser Bewegung, die im Namen Jesu diese Welt zum Besseren verändern kann. Amen.